Der Kopf eines Säuglings wird in einem Eisenbahntunnel gefunden. Nur wenige Stunden später taucht 200 Kilometer entfernt der Torso eines etwa einjährigen Jungen auf. Wer hat das kleine Kind erdrosselt, ausbluten lassen und dann zerstückelt? Ganz Österreich fragt sich, wer ein solch grausames Verbrechen begehen kann. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Auf die Gefahr hin, dass ihr es nicht mehr hören könnt, fange ich nochmal mit ein bisschen Graunze an. Ja, das mit den Einnahmen für Podcasts hat sich im Jahr 2025 leider nicht so ganz entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist richtig beschissen, um es deutlich zu formulieren. Ich würde mich jedenfalls über eure Unterstützung freuen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mir einen Euro in den Hut zu werfen, dann könnt ihr das gerne über PayPal oder über Steady machen. So, und damit höre ich euch schon auf und erzähle euch lieber von Live-Podcast. Da gibt es jede Menge Material dazu und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ihr wisst, der findet am 20. November statt. Ist noch ein bisschen Zeit, aber nur damit ihr es schon vorausplanen könnt. Wir werden uns in der Gemeinde aufhalten, wo sich das Verbrechen ereignet hat. Das befindet sich übrigens im wunderschönen Ort Windigsteig im Waldviertel. Naja, und da gibt es eine sehr dramatische Geschichte. Wenn ihr das jetzt googelt, seid ihr selber schuld. Macht das lieber nicht, sonst, ja, wisst ihr, sonst verderbt euch dann auch den Appetit. Ne? Ja, und da werde ich eben dort sitzen und einen Live-Podcast aufnehmen. Also ihr könnt mir da sehr beim Stottern zuschauen und dann werdet ihr erkennen, dass ich jeden Satz mindestens dreimal aufnehme, bis der einigermaßen flüssig mir von den Lippen kommt. So wie der jetzt zum Beispiel, das ist ein Satzbau 1a, na wirklich. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Der Eintritt ist frei, aber es geht ungefähr darum, dass ich niemanden nach Hause schicken muss und dass ich notfalls die Bremse ziehen kann, wenn es dann zu viel wird. Also bitte kurz Bescheid sagen, dass ihr kommt. Das ist also überhaupt kein Problem. Kostet auch nichts, aber ich muss ungefähr einschätzen, wie viele Leute kommen, nur damit ich dann sagen kann, sorry oder ja, geht noch. So, und wir eilen hurtig zu unserem heutigen Fall und der ist, wie soll ich sagen, nichts für schwache Mägen. Es geht einmal mehr um eine wirklich grausame Ermordung eines Kindes, wobei mir noch keine nicht grausame untergekommen ist. Wir befinden uns hier auf einem Level mit der Josephine Luna und der Juliane Hummel. Also kleine Triggerwarnung, es wird sehr häufig um Gewalt gegen Kinder, in dem Fall gegen ein Kind gehen. Wenn ihr das nicht ertragen könnt, dann schaltet bitte jetzt ab. Und wenn es auch nicht ertragen könnt, dass ich mich über die dummen Rechtfertigungsversuche der Täterin lustig mache oder ihre großartigen Ideen, die Tat zu vertuschen, dann schaltet jetzt bitte auch ab. Denn wenn ihr Sarkasmus und manchmal sehr dunklen Schmäh nicht vertragen könnt, dann seid ihr hier einfach falsch. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine Warnung, bevor nachher wieder die Kommentarsektionen vollgeheult werden, dass hier von einem schrecklichen Verbrechen an einem Kind berichtet wurde. Oh mein Gott. An alle anderen: Willkommen bei einem True Crime Podcast. Ihr habt genug Medienkompetenz bewiesen, dass ihr dabei sein dürft und wisst, worauf ihr euch einlasst. Super, Publikum haben wir erfolgreich beschimpft. Jetzt kann's losgehen. Die Leichenteile im Tunnel. Es ist der 2. Dezember 1930. Wir befinden uns einmal mehr im Mölltal in Oberkärnten, genauer gesagt auf der Strecke der Tauernbahn. Dort ist der Zwenbergtunnel. Zwei Bahnarbeiter sind gerade dabei, diesen routinemäßig zu inspizieren. Eigentlich keine große Sache. Die Bahnarbeiter sind es gewöhnt, dass die Leute allerlei Unrat aus dem Fenster des fahrenden Zuges werfen. Doch das, was sie heute finden werden, wird sie ihr Leben lang verfolgen. Da im schwachen Schein ihrer Lampen liegt etwas. Da hat jemand ein Paket aus dem Fenster geworfen. Die Arbeiter schnüren es auf. Zum Vorschein kommt etwas, das aussieht wie der Kopf einer Puppe. Doch schnell wird ihnen klar, der Kopf ist echt. Vor ihnen liegt das abgetrennte Haupt eines kleinen Kindes, eingepackt in braunes Packpapier. Die blonden Locken hängen dem Kind ins Gesicht. Die Augen sind geschlossen, der Mund geöffnet, als würde er nach Luft ringen. Der Kopf wurde etwa 90 Meter vor dem südlichen Tunnelausgang aus dem Zug geworfen. Sofort wird die Polizei verständigt. Die findet erst die Spuren. Der Kopf wurde in vier Lagen hellbraunem Packpapier eingewickelt und mit einem rot-weißen Band verschnürt. Darauf befand sich eine Aufschrift: Schuhwarenhaus Hacker, Wien 12, Meidlinger Hauptstraße 82. Der oder die Täter dürften also in Wien Schuhe eingekauft haben. Naja, das ist jetzt nicht die heißeste aller Spuren, aber immerhin ein Anhaltspunkt. Der Kinderkopf wird nach Oberfellach zu einem Arzt gebracht, der am 3. Dezember in der Früh erste Untersuchungen vornehmen soll. Der stellt gleich einmal fest, dass der Kopf offensichtlich zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel vom Rumpf getrennt wurde, und zwar mit einem sehr, sehr scharfen Gegenstand. Also vermutlich einem Messer und nicht etwa einem Beil oder so. Außerdem wurde dem Kind noch ein Stich versetzt. Direkt unter dem Kinn war eine 3,5 cm lange Stichwunde zu sehen. Naja, und rund 13 Stunden, nachdem der Kinderkopf im Zwenbergtunnel gefunden wurde, kommt eine neue Meldung herein. Im Weinzettelwandtunnel nahe Semmering, auch das war schon öfter Schauplatz unseres Podcasts, da wurde der Rumpf eines etwa 1,5-jährigen Kleinstkindes gefunden. Arbeiter der Bahn hatten im Tunnel ein Paket gefunden. Der Inhalt war in einen dreckigen Kindermantel aus grau-weißem Schafswollstoff verschnürt. Der weitere Inhalt war in hellbraunes und blaues Packpapier gehüllt, eingewickelt mit Spangat. Doch beim Rauswerfen aus dem fahrenden Zug hat sich die Verschnürung gelöst und zwei kleine Füßchen ragten plötzlich aus dem Bündel hervor. Nicht einmal 2 Meter neben dem Bündel fanden die Bahnarbeiter ein Stück Kabel oder isolierten Draht, der zu einer Schlinge geformt worden war. Nun gehen die Ermittler natürlich davon aus, dass Kopf und Rumpf, naja, vermutlich zusammengehören, aber bewiesen ist das natürlich nicht. Und jetzt müssen die Ermittlungen in Kärnten und der Steiermark koordiniert werden. Und tatsächlich funktioniert das diesmal sogar ganz gut. Die Wiener Ermittler werden dazwischen geschaltet und die Leichenteile werden an die Gerichtsmedizin in Wien überstellt, wo sie gemeinsam untersucht werden. Die Ermittlungen. In der Gerichtsmedizin wird bestätigt, was ohnehin alle ahnen. Naja, der Kopf und der Rumpf sind vom gleichen Kind, einem Knaben. Eine etwa 3,5 cm lange Stichwunde befindet sich unter dem Kinn. An der Stirn weist der Kopf stecknadelgroße rötliche Punkte auf, die wie eingetrocknete kleine Verletzungen aussehen. Das deutet auf Erdrosseln hin. Dabei entstehen derartige kleine Hauteinblutungen. Die Altersbestimmung des Kindes ist nicht eindeutig. Die Körpergröße, ja, die spricht eher für ein 15 bis 18 Monate altes Kind. Die Entwicklung der Zähne deutet aber darauf hin, dass das Kind erst ein Jahr alt ist. Es wird eine sogenannte Moulage des Kopfes angefertigt. Dabei handelt es sich um eine Abformungstechnik, die damals hochmodern war. Diese Technik machte es möglich, dass selbst kleinste Verletzungen oder Hautunebenheiten abgebildet werden konnten. Eigens ausgebildete Maler bemalten diese Abformungen anschließend so realistisch wie nur irgendwie möglich. Moulagen haben damals etwa bei der Ergreifung von Josef Holler, dem Waldläufer, aus Episode 41 geholfen. Ein Foto der Moulage findet ihr dann auf Steady im Newsletter. Und diese Fotos der gefundenen Drahtschlinge, eben der Abformung des Kinderkopfes und ein Foto des Mantels, in dem der Rumpf eingewickelt war, na, die werden jetzt an alle Zeitungen geschickt. Aber die meisten Zeitungen haben damals noch keine Fotos abdrucken können, also wurden die Fotos von Illustratoren noch einmal abgezeichnet. Am 5. Dezember erschien in der Kronenzeitung deshalb ein Titelbild mit den gezeichneten Abbildungen der Drahtschlinge, des Pakets mit den herausschauenden Füßchen, des toten Kindes und eine Zeichnung des Mantels. Tags darauf war auf der Titelseite die Zeichnung des Kopfes von vorne und von der Seite zu sehen. Außerdem wurde abgebildet, wie der Kopf des Kindes von der Gendarmerie in einem Holzkistchen nach Wien transportiert wurde. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Kopf auf einem Bett aus Holzwolle und einem Tuch liegt. Naja, zwecks der Dramatik war es gewesen. All diese Fotos findet ihr natürlich auch auf Steady. Ist ein bisschen gruselig und makaber, aber könnt ihr euch gerne anschauen. Die Kronenzeitung verrät noch mehr Details. Das Kind wurde vermutlich erdrosselt, bevor ihm der Kopf abgetrennt wurde. Danach hat der Täter oder die Täterin den Körper des Buben kopfüber aufgehängt, um ihn ausbluten zu lassen. Während man bei den Zeitungen noch mit aufgeregter Berichterstattung beschäftigt war, Motto Mörderjagd im ganzen Land, zerstückelte Kinderleiche gefunden, machen die Ermittler einige Fortschritte. Sie befragen als erstes das Bahnpersonal. Anhand des Zustandes der Leichenteile ist klar, dass sie noch nicht lange in den Tunneln lagen. Der Schaffner des Personenzugs Nummer 616 hat am 3. Dezember 1930 auf dem Weg in Richtung Wien eine junge Frau bemerkt. Sie war etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Sie war dem Schaffner deshalb im Gedächtnis geblieben, weil sie extrem nervös wirkte. Sie starrte auf den Boden, rieb sich nervös die Hände und reagierte erst einmal gar nicht, als sie der Schaffner ansprach. Sie hatte eine Fahrkarte von Villach nach Wien. Die Ermittlungen zum Packpapier, naja, die verlaufen nicht so gut. In dem Schuhgeschäft werden alle Schuhe mit diesem Packpapier eingepackt und es kann niemand sagen, wie er jetzt genau diesen Bogen erhalten hat natürlich. Und das andere Papier ist ebenfalls Massenware, das überall eingesetzt wird. Also hier gibt es keine Hinweise. Aber die Ermittler wissen jetzt, Ausgangspunkt der Fahrt war Villach. Das heißt, die Frau muss dort mit dem Rumpf des Kindes im Gepäck zugestiegen sein. Die Polizei greift zu einem, wie ich finde, etwas plumpen Mittel, aber es hätte ja funktionieren können. Sie veröffentlicht einen Aufruf in der Tageszeitung, dass sich die Verdächtige bitte umgehend bei der Gendarmerie melden möge. Tja, stellt euch vor, die Täterin ist daraufhin nicht bei der Polizei vorstellig geworden. Naja, einen Versuch war es ja wert. Es ist Samstag, der 6. Dezember 1930 und das bereits erwähnte Titelbild mit dem Kopf des getöteten Kindes erscheint in der Kronenzeitung. Auch hier wieder der Hinweis, wer dieses Kind kennt, der soll sich sofort bei der Polizei melden. Naja, und da bleibt dem Gärtner des Polizeispitals namens Josef Fürst und seiner Gattin Johanna das Frühstück im Hals stecken. Hörst, das Kind? Das schaut doch aus wie der Toni. Das Kind von den Nachbarn. Josef Fürst rennt sofort zum Kommissariat Meidling. Da, das ist der Sohn von den Mikulaschecks. Da bin ich mir ganz sicher, sagt er zu den Ermittlern. Bei den Ermittlern sind mittlerweile hunderte ähnliche Hinweise eingegangen von ganz vielen Leuten, die sich ganz, ganz sicher sind. Jetzt muss man dazu sagen, die Zeichnung eines einjährigen Kindes in einer Zeitung, ja, das ist erstens mal kein Foto und tut mir leid, liebe junge Eltern, aber eure Kinder schauen alle gleich aus. Nein, ernsthaft, also Hinweise gibt es jede Menge und die Ermittler sind so, naja, der Nächste halt. Aber die Angaben vom Herrn Fürst lassen die Ermittler hellhörig werden. Die Mikulaschecks leben in einer Hütte im Schrebergartenverein Espaset Kolonie Kraftwerk am Bundesweg in Altmannsdorf. Das ist im 12. Bezirk von Wien, also Wien-Meidling. Die Fürst selbst verbringen nur den Sommer dort. Die Mikulaschecks leben das ganze Jahr dort. Moment, die wohnen in einer Hütte im Kleingartenverein? Es ist Dezember und saukalt. In Wien liegt der Schnee. Ja, die Mikulaschecks sind sehr arm. Und Josef Fürst gibt zu Protokoll, dass sie sehr schlecht mit ihrem etwa 1,5 Jahre alten Toni umgehen. Er berichtet am Kommissariat, dass der Säugling von seinen Eltern regelmäßig geschlagen wird, dass er oft in der unbeheizten Hütte allein gelassen wird und dass dort schreckliche Zustände herrschen. Die Ermittler werden hellhörig. Das klingt nach einer sehr ernstzunehmenden Spur inmitten der hunderten Hinweise aus ganz Österreich. Die Polizisten fahren in die Kleingartensiedlung zur Familie Mikulaschek. Es ist eine windschiefe Hütte aus Holz, eine richtige Bruchbude. Die Fenster sind von außen und innen mit Dreck beschmiert. Man sieht kaum hinein. Die Ermittler klopfen. Ein Mann öffnet. Es ist der 27-jährige Eisenbahnarbeiter Anton Mikulaschek. »Ist Ihr Sohn Antons Haus?«, fragen die Ermittler. In der Hütte lebt auch die 25-jährige Valerie Mikulaschek. »Nein, der Toni ist nicht da«, sagen die Eltern. Jetzt könnte man sich natürlich denken, ja, der ist 1,5 Jahre alt, gell, der wird in die Disco gegangen sein oder so. Naja, natürlich nicht. Das kommt den Ermittlern jetzt schon mal komisch vor. Das Innere der Hütte ist beinahe noch in einem schlimmeren Zustand, als man es vom desolaten Äußeren ohnehin schon erwarten würde. Überall liegt Unrat, Müll und Dreck, es ist völlig unordentlich und es riecht sehr streng. Die beiden Eltern schweigen. Na, der Toni ist nicht da. Den Kriminalbeamten ist sofort klar, ja, da stimmt jetzt was ganz und gar nicht. Wie gesagt, der kleine Toni wird nicht einfach in die Disco gegangen sein. Sie nehmen Anton und Valerie Mikulaschek mit auf das Kommissariat. Das Verhör. Anton und Valerie werden getrennt voneinander vernommen. Die Ermittler beginnen mit Anton. Der ist 27 Jahre alt und Güterzugbegleiter bei der Bahn. Er hat lockiges blondes Haar und ein sehr kantiges Gesicht. Er ist ein sehr gut aussehender Mann und wenn er auch in schäbiger abgetragener Kleidung steckt. Heute hätte er als Tatverdächtiger definitiv Meme-Potenzial. Das ist den Ermittlern aber relativ wurscht. Wo ist der Toni, ihr Sohn, wollen sie wissen. Das weiß ich ganz genau, sagt Anton. Vater und Kind heißen beide Anton und damit das jetzt nicht zu verwirrend wird, nenne ich den Vater ab jetzt Anton und das Kind Toni. Na, das weiß ich ganz genau, wo der Toni ist, sagt Anton. Der ist beim Oberförster Lobal in Vorarlberg und bei seiner Frau. Also die Valerie, also die Mutter vom Toni, die war Anfang der Woche mit dem Zug unterwegs und hat in Vorarlberg zufällig den Herrn Oberförster Lobal aus Harlan getroffen. Der und dessen Gattin waren entzückt vom kleinen Toni und hätten ihn sofort ins Herz geschlossen. Und deshalb haben sie sich entschlossen, das Kind als ihr eigenes anzunehmen. Die Valerie war davon so begeistert, sie ist mit dem Oberförsterpaar zum Försterhaus gefahren, hat sich dort alles angeschaut und befunden, dem Toni, dem wird's ja super gut gehen. Und dann hat sie ihn gleich dort gelassen. Und dann ist sie mit dem Zug von Bregenz wieder nach Wien heimgefahren. Warte mal, die ist nach Bregenz gefahren, trifft dort zufällig einen Oberförster, gibt ihm ihr Kind und dann fährt sie einfach so wieder heim? Die Ermittler finden die Geschichte etwas unglaubwürdig, um es konservativ auszudrücken. Nun, es war damals nicht unüblich, die Kinder in Kost zu geben, wenn man sich selbst nicht ernähren konnte. Das heißt, man bezahlte eine Familie dafür, das eigene Kind mit durchzufüttern, das sogenannte Kostgeld, wenn man es eben selbst nicht konnte. Das waren meistens große Bauernfamilien, wo ein Kind mehr oder weniger gar nicht so sehr ins Gewicht fiel, weil Essen eh da war. Aber diese Story, ja, die klingt jetzt schon sehr unglaubwürdig. Die Ermittler suchen sich eine Karte von Vorarlberg. Der Anton soll ihnen bitte den Ort Harlan zeigen. Naja, das kann er nicht. Den gibt's nämlich gar nicht. Ist das ihr Kind? Die Ermittler zeigen Anton ein Foto des abgetrennten Kopfes. Na, der Toni schaut ganz anders aus. Das Kind auf dem Foto, das kenne ich nicht. Die Ermittler verdrehen die Augen. Das wird eine zahe Geschichte. Sie holen die Mutter von Toni, Valerie, zum Verhör. Auch die erzählt dieselbe Geschichte. Sie war Anfang der Woche in Vorarlberg. Dort hat sie einen Förster getroffen, der hat den Toni aufgenommen. Ja, der Förster ist aus dem Ort Harlan. Die Polizisten zeigen auch Valerie das Foto des Kopfes. Ohne Gefühlsregung sagt sie, na, das ist nicht mein Sohn, den müsst ihr ja kennen. Ja, fehlt gerade noch, dass sie sagt, ja, Herr Inspektor, das kann gar nicht mein Kind sein, weil an meinem Kind war zuletzt nur ein Körper dran. Also wirklich. Valerie kommt den Ermittlern aufgrund ihres Aussehens komisch vor. So ärmlich ihr Mann gekleidet ist, so gut ist sie selbst in Schuss. Die Frisur ist frisch gemacht, ihre Kleidung ist neu und sauber. Sie selbst hat schulterlanges, frisch frisiertes Haar, tiefliegende Augen und eine sehr, sehr spitze Nase. Damit konfrontiert, dass es den Ort Harlan in Vorarlberg gar nicht gibt, wird die Valerie auf einmal ein bisschen verstockt und sagt einfach gar nichts mehr. Ja, das hätte sie lieber gleich mal von Anfang an gemacht. Während die Eltern also alles tun, um so verdächtig wie nur möglich zu wirken, dringen die Ermittler in die Hütte der Mikulaszeks. Gott, ich werde diesen Namen nie rausbringen. Mikulaszeks ein und sie nehmen eine Hausdurchsuchung vor. Sie finden große Mengen Packpapier in hellbraun und blau. Außerdem finden sie in dem Chaos der Hütte einen sogenannten Schusterkneip. Das ist sowas wie ein großes Wiegemesser, das sich natürlich hervorragend dazu eignen würde, einem Säugling den Kopf abzutrennen. Außerdem steht im Wohnraum ein Schaffel, also ein großer Wasserbehälter mit auffallend rot schillerndem Wasser. Blutrot schillerndem Wasser. Ja, das Kind wurde mindestens vor einer Woche ermordet und hier steht noch das Wasser mit dem Blut darin herum. In einer Tischlade finden die Polizisten einen Zettel mit einer von Valerie handgeschriebenen Notiz und die ist bemerkenswert. Es klingt wie ein Märchen, aber ich glaube, ich habe etwas Gutes für das Kind gefunden in Kärnten. Fahre ihn begleiten, komme wahrscheinlich Dienstagabends Südbahn, D-Zug, Meidling, abholen, Walli. Also das ist ein bisschen so Telegram-Stil. Sie hat etwas Gutes für das Kind gefunden, sie fährt nach Kärnten und bringt das Kind dorthin und sie wird am Dienstagabend wieder zurück sein und ihr Mann soll sie dann abholen, wenn sie wieder da ist. Sie kommt mit dem D-Zug zurück. Ja, aber die feine Valerie hat doch gesagt, dass sie nach Vorarlberg gefahren ist, in einen Ort, den es gar nicht gibt. Die Ermittler halten ihren Zettel unter die Nase. Sie quittiert den offensichtlichen Widerspruch in ihren Aussagen mit einem Achselzucken. Die Ermittler befragen die Nachbarn und die zeichnen ein verheerendes Bild von den Mikulaszeks. Anton und Valerie stritten sich häufig. Es ging fast immer ums Geld. Er verdiente als Frachtzugbegleiter damals 193 Schilling im Monat. Das sind nach heutigem Wert, kaufkraftbereinigt, etwa 860 Euro. Also nicht viel. Valerie selbst ging nicht arbeiten und hatte bereits eine Vorstrafe, weil sie schon einmal Leintücher gestohlen hatte. Trotz der ärmlichen Verhältnisse pflegte Valerie einen sehr verschwenderischen Lebensstil. Sie kaufte teure Kleider, ging regelmäßig zum Friseur, das wird nachher nochmal ein Thema werden, und bald hatten sie Schulden über rund 2000 Schilling, also heute etwa 10.000 Euro. Für ihr Kind hatten weder Valerie noch Anton viel übrig. Die Nachbarn berichten von ständiger Vernachlässigung und schlechter Behandlung. Mehrere Nachbarn sagen aus, dass sie das Kind oft stundenlang fast nackt und allein in der bitteren Kälte im Freien sitzen sahen. Wenn die Nachbarn etwas sagten, bekamen sie von der Valerie die österreichischste aller Antworten. Bozen Sie einer! Das heißt auf Deutsch in etwa so viel wie, ich möchte Sie höflichst ersuchen, mein Gesichtsfeld umgehend zu verlassen. Valerie beschwerte sich auch oft über das Kind und bezeichnete den kleinen Toni als schmutzige Kröte. Eine Nachbarin gab an, Valerie habe den kleinen Toni dumm genannt und keinesfalls werde sie ihn behalten. Immer wieder kam es auch zu Gewalt. Anton schlug Valerie, beide schlugen das eineinhalbjährige Kind. Vor allem, wenn der Vater schlecht aufgelegt war, soll er sich an dem wehrlosen Säugling abreagiert haben. Der Vater bestreitet vor der Polizei, dass er das Kind jedes Mal geschlagen hat, wenn er schlechte Laune hatte. Die Begründung ist eher originell. Da hätte ich das Kind ja immer schlagen müssen, weil meine Laune, die war nie besonders gut. Wow, also der Typ hat Logik echt durchgespielt. Aber er gibt dann doch zu, dass er das Kind vielleicht ein bisserl kaut hat, wenn es ihn beim Schlafen gestört hat. Da gab's dann ein Tatschgall auf den Hintern. Vater des Jahrhunderts, wirklich. In der Schrebergartenhütte herrschte nicht nur Unordnung, es war das reinste Chaos. Die Fenster waren mit Dreck beschmiert und es stank nach Müll und Fäkalien. Das Kind wurde nur sehr selten gebadet. Wenn es in die Windeln gemacht hatte, wurde es von der Mutter geschlagen. Die feine Frau Mikulaszek hatte nämlich eine ausgeprägte Aversion gegen alles, was mit Hausarbeit oder Kinderaufzug zu tun hatte. Wenn das Kind so arg stank, dass es selbst für sie nicht mehr erträglich war, badete sie das Kind im Waschbecken. Im selben Wasser wusch sie dann die Windeln aus. Dann spülte sie darin noch das dreckige Geschirr ab und machte den Abwasch. Und wenn ihr euch gerade herzhaft einen Snack ins Gesicht geschoben habt, gern geschenkt. Die Beweislast ist erdrückend. Dennoch schweigen die beiden beharrlich. Das war für den Fall aber wichtig, dass einer redet. Denn schließlich ist unklar, wer genau von den beiden das Kind ermordet hat. Die Ermittler gingen davon aus, dass Valerie die Täterin ist. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sie wegen eines toten Kindes vernommen wird. Die feine Valerie Mikulaszek. Die Ermittler graben in der Vergangenheit der feinen Frau. Die wird am 17. November 1905 geboren, und zwar in Wien. Sie war das sechste Kind. Der Vater war Kutscher, die Mutter Hausfrau. Die Ehe von Valeries Eltern war äußerst gewalttätig. Der Vater schlug die Mutter und alle sechs Kinder oft windelweich. Valerie war keine gute Schülerin, sie interessierte sich nur für Turnen, Lesen und Zeichnen, wie Valentin Hauser in seinem Buch Protokolle des Bösen schreibt. Sie war immer wieder für kurze Zeit als Hilfsarbeiterin in diversen Fabriken beschäftigt, war aber die meiste Zeit arbeitslos. Mit 16 Jahren lernte sie den Bahnbediensteten Anton Mikulaszek bei einem Tanzkurs kennen, ja, so wie das halt früher üblich war. Die beiden wurden ein Paar und unterhielten eine intime Beziehung. Ein Jahr später machte Valerie aber Schluss mit Anton, weil sie heiratete einen Wehrmann, also einen eingezogenen Soldaten, namens Ludwig Pollack. Nachdem der ausgemustert wurde, war er aber arbeitslos und hatte keinen Cent in der Tasche. Eineinhalb Jahre lang dauerte die Ehe und es kamen dabei zwei Kinder hervor. Valerie behielt keines davon. Eines wurde an Verwandte abgegeben, ein anderes kommt in Kost, also zu einer Pflegefamilie. Die Mutter brach den Kontakt zu den beiden Kindern ab. Sie ging nämlich eine Affäre mit ihrer Jugendliebe, dem Anton Mikulaschek, ein. Sie ließ sich von Ludwig Pollack scheiden und zog 1927 bei Anton in dessen Schrebergartenhütte ein. Bald ist Valerie wieder schwanger. Sie bringt am 2. Juli 1928 ein Mädchen zur Welt, das Valerie nach sich selbst benennt. Doch die kleine Valerie stirbt 5 Tage später unter ungeklärten Umständen. Die Mutter legt die Leiche in die Kohlenkiste, wo sie dann tags darauf von der Hebamme entdeckt wird. Die Rechtfertigung von Valerie: Na, hätte neben der Leiche schlafen sollen. Die Behörden ermitteln. Es steht der Verdacht im Raum, Valerie hätte ihr Kind vergiftet. Doch es kann ihr nichts nachgewiesen werden. Am 25. Oktober 1929 kommt schließlich der kleine Toni zur Welt. Schon bald nach der Geburt versucht das Paar, das Kind loszuwerden. Doch der Versuch, das Baby bei der Gemeinde Wien abzugeben, scheitert. Damals hieß es, der Vater hätte ein Einkommen, also könne er das Kind ja wohl selbst ernähren. Es gibt also keinen Grund für staatliche Obhut. Ha, die Vergangenheit. Als Kinderaufzucht, also gute Kinderaufzucht, nur hieß, dass man aufpassen musste, dass ein Kind halt vielleicht nicht verhungert, aber sonst ist alles wurscht. Naja, jetzt hat die Polizei nicht nur den Hinweis, dass wohl schon einmal ein Kind umgebracht wurde, sondern auch ein Motiv. Beide Eltern wollten den Toni loswerden. Aber es hilft halt nichts. Sie müssen immer nur rausfinden, wer der Mörder war. Die Tat. Valerie und Anton waren dann noch in der Nacht offiziell in Untersuchungshaft. Sie werden gleich noch einmal scharf verhört, wie es in den Protokollen heißt. Also ich gehe mal von der berüchtigten Technik des Kopf trifft Tischplatte aus. Es ist nämlich Anton, der als erstes redet. Jetzt gelingt es, die Tat zu rekonstruieren. Am 29. November ist Antons Mutter in der Hütte zu Besuch. Anton beschwerte sich über Valeries Verschwendung und ihre Schulden. Valerie sagt erneut, sie wolle das Kind weggeben. Die Großmutter ist entsetzt. Das Kind ist ein Lebewesen, das nicht wie eine Bestie behandelt werden darf, sagt sie. Valerie interessiert das nicht. Das Kind sei ohnehin nicht gesund und macht nur Arbeit. Die Großmutter ist schockiert. Sie unternimmt nichts. Tags darauf, es ist der 30. November, gibt es einen heftigen Streit zwischen Valerie und Anton. Zuerst ging es um Antons Socken. Was genau das Problem war, ist unklar. Wahrscheinlich waren die wieder mal im selben Wasser gewaschen worden wie die Babywindeln. Anschließend geht es einmal mehr um Valeries ausschweifenden Lebensstil, das mangelnde Geld und den ungeliebten Nachwuchs. Anton wirft Valerie vor, eine Gebärmaschine zu sein. Er gerät in Rage und tritt Valerie 2-mal. Sie würgt ihn darauf hin. Und als er sich losreißt, wirft sie ihm 2 Trinkgläser gegen den Kopf. Anton reagiert, wie man das in Österreich macht. Er geht ins Wirtshaus und trinkt Bier. Als er wieder nach Hause kommt, versöhnen sich die beiden. Sie vereinbaren, einen Pflegeplatz für den kleinen Toni zu finden. Sie verfassen eine Kleinanzeige, in der sie 20 Schilling pro Monat anbieten, wenn jemand den kleinen Toni in Kost nimmt. Anschließend hören die beiden Radio und spielen 2 Partien Schach. Noch am selben Abend verlässt Vater Anton das Haus. Er geht zum Dienst im Lastzug. Der soll insgesamt 2 Tage dauern, weil der fährt durch halb Österreich. Kaum ist der Mann aus dem Haus, fasst Valerie den Entschluss, die 20 Schilling Kostgeld und die Gebühren für die Kleinanzeige zu sparen. Toni muss sterben. Anton ist gerade mal eine halbe Stunde weg, da macht sich Valerie ans blutige Werk. Sie geht in die Küche und nimmt das Antennenkabel vom Radio. Sie nimmt eine Petroleumlampe und geht damit zum Gitterbett. Sie küsst das schlafende Kind auf die Wange, bevor sie den Draht um den Hals von Toni legt. Sie zieht die Schlinge zu. 10 Minuten lang dauert der Todeskampf. Toni schreit nicht. Er kann nur noch seine kleinen Füßchen anziehen. Dann ist er tot. Valerie legt ihr Ohr auf die Brust des toten Kindes. Das Herz schlägt nicht mehr. Die Tat ist vollbracht. Valerie nimmt die Petroleumlampe und geht schlafen. Um 7 Uhr früh am nächsten Morgen geht sie wieder zum Gitterbett und nimmt den schon kalten und steifen Körper und legt ihn auf den Küchenboden auf einen Stapel Packpapier. Sie zieht Toni das Nachthemd aus. Sie nimmt ein 20 cm langes Küchenmesser und beginnt dem Säugling den Kopf abzuschneiden. Der Verdacht der Ermittler, dass sie das Schusterkneipp verwendet haben könnte, stimmt also nicht. Ob sie danach das Kind wirklich zum Ausbluten aufgehängt hat, ist unklar. Jedenfalls berichtet damals die Kronenzeitung davon. In den Akten selbst taucht diese Tat aber nicht mehr auf. Das macht auch, aber auch keinen großen Unterschied. Für das Abtrennen des Kopfes habe sie 5 Minuten gebraucht, weil die Arbeit ziemlich schwer war, wird sie später aussagen. Sie wickelt den abgetrennten Kopf in Packpapier und schnürt das alles zu einem Paket zusammen. Den Rumpf wickelt sie in den schäbigen Kindermantel und wickelt auch Papier herum und verschnürt alles. Anschließend putzt sie das Blut vom Fußboden. Gegen 8 Uhr, also etwa eine Stunde, nachdem sie mit der Arbeit begann, geht Valerie erst einmal gemütlich einkaufen. Ins Dorotheum, das ist ein Auktionshaus in Wien. Anschließend geht sie seelenruhig zum Friseur und lässt sich die Frisur neu fasonieren. Nach so einem Mord kann man schließlich schon einmal ein bisschen zerrupft ausschauen. Gegen 11:30 kehrt sie nach Hause zurück und bereitet sich erst einmal einen Grießkoch zu. Sie packt das Paket mit dem Kinderkopf in eine Tasche. Das Paket mit dem Rumpf darin klemmt sie sich unter den Arm und so marschiert sie zum Meidlinger Bahnhof. Zuvor schreibt sie den Zettel, wonach sie einen angeblichen Pflegeplatz in Kärnten gefunden hat. Sie fährt über Bruck an der Mur nach Klagenfurt und kommt dort gegen 23 Uhr an. Das Paket mit dem Rumpf deponiert sie in einer Aufbewahrungsstelle am Hauptbahnhof. Die Tasche mit dem Kopf darin nimmt sie mit ins Gasthaus Zentral, wo sie sich ein Zimmer für die Nacht mietet. Am nächsten Tag will sie den Kopf im Wörthersee versenken. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr fährt sie mit der Straßenbahn zum Wörthersee und will dort den Kopf ihres Sohnes entsorgen. Doch wie sie feststellen muss, ist der Wörthersee erstens relativ flach und zweitens ist man dort selten wirklich unbeobachtet, weil hier immer, selbst im Winter, was los ist und Menschen rund um den See spazieren. Valerie gerät in Panik. Hier kann sie den Kopf nicht ungesehen entsorgen. Sie fährt zum Bahnhof zurück, wo sie auch das Paket mit dem Rumpf darin von der Gepäckablage auslöst. Sie steigt in den Personenzug nach Bischofshofen, wo sie umsteigen muss. Sie geht auf die Toilette und wirft im Zwenbergtunnel den Kopf ihres Kindes aus dem Fenster. Sie steigt in Bischofshofen um und nimmt den zweiten Zug. Gegen Mitternacht wirft sie den Rumpf des kleinen Tonis aus dem Fenster in die Schwärze des Tunnels. Währenddessen kam Anton nach Hause zurück in die Schrebergartenhütte. Er findet den Zettel, wonach Valerie einen Pflegeplatz für den Toni in Kärnten gefunden hat, und er soll sie dann vom Bahnhof wieder abholen. Anton fährt zum Bahnhof Meidling, aber seine Frau kommt nicht. Er wartet vergeblich. Die Valerie, die kommt nämlich erst am Morgen des nächsten Tages heim. Und sie berichtet ihrem Mann freudestrahlend, dass sie einen Platz für Toni gefunden hat. Nicht wie angenommen in Kärnten, sondern in Vorarlberg beim Oberförster Lobal aus Harlan. Anton weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es diesen Ort gar nicht gibt. Toni hat so herzig mit den Hunden des Oberförsters gespielt, da war ihr klar, das sei der richtige Platz für ihr Kind. Sie hat ihn gleich dort gelassen. Jetzt ist sie aus Vorarlberg zurückgekommen, erklärt Valerie ihrem Ehemann immer noch breit grinsend. Anton ist erst einmal überglücklich, dass sie den Toni endlich an eine Pflegefamilie abgeben konnten. Er muss nachher gleich noch einmal zum Dienst, der wieder über Nacht dauern würde. Im Aufenthaltsraum der Eisenbahnerkaserne liest er die Zeitung und erfährt von den zerstückelten Leichenteilen eines Knaben und den Fundorten in den Tunnels. In ihm steigt sofort der Verdacht auf, dass es sich nur um Toni handeln könnte. Als Anton nach Hause zurückkehrt, wirft er seiner Frau die Zeitung hin. »Was hast du gemacht?« Valerie fällt ihm um den Hals, weint und will nicht reden, gesteht ihm die Tat aber dann doch. Anton Duchigny, das blutige Schaffel in der Hütte ist ihm eine Woche lang nicht aufgefallen, gell? Anton verlangt von seiner Frau, dass sie sofort zur Polizei gehen muss. Doch Valerie lehnt das ab. Stundenlang redet sie auf ihren Mann ein. Die beiden beschließen, bei der Geschichte mit dem Oberförster zu bleiben. Ja, an der Stelle hätte man mal kurz den Atlas zur Hand nehmen können und mal schauen, ob es den Ort überhaupt gibt, den du dir gerade ausgedacht hast. Aber die Valerie ist sich sicher, es ist unmöglich, dass man ihr die Tat nachweist. Naja, ein paar Tage später läutet schon die Polizei und holt die beiden ab. Der Prozess. Tja, so ist das mit Mitwissern bei einem Mord. Einer plaudert immer, um seine eigene Haut zu retten. Da hilft auch nichts, dass man miteinander verheiratet ist. Die Ermittler gehen also zu Valerie und sagen ihr, dass ihr Ehemann gestanden hat. Und, naja, jetzt ist es an der Zeit für sie, ihre Haut zu retten und ebenfalls zu gestehen. Das tut sie auch. Und sie schildert die Tat genauso, wie ich sie gerade erzählt habe. Damit ist der Fall klar. Valerie bleibt in Untersuchungshaft und ihr wird 5 Monate später, im Juni 1931, der Prozess gemacht. Der Prozess selbst wird zur Sensation. Lange vor Beginn drängen sich hunderte Menschen vor dem Landesgericht. Der Andrang war einfach ungeheuer. Der Verhandlungssaal war bis zur Galerie hinauf dicht besetzt. Ein großes Polizeiaufgebot musste die Ordnung aufrechterhalten, weil es bestand immerhin die Gefahr, dass jemand die Kindermörderin lyncht. Als Valerie Mikulaschek in den Schwurgerichtssaal geführt wird, sorgt das für spürbare Bewegung bei den Zuhörern. Die Beschreibungen ihres Aussehens am Prozessbeginn, die variieren etwas. Eine Quelle spricht von einer mittelgroßen, schlanken Person mit dichten, aneinanderstoßenden Augenbrauen, dunklen Augen, einer großen, spitzen Nase und harten, unsympathischen Gesichtszügen. Eine andere beschreibt sie als hübsch, aber mit einem etwas zugespitzten Gesicht, braunen, vom Weinen geröteten Lidern und schwarzem, kurzgeschnittenen Haar. Sie trug ein ärmelloses, weißes Kleid. Während der Verhandlung saß sie mit in den Schoß gefalteten Händen, den Kopf ständig gesenkt. Sie weinte unaufhörlich. Schluchzen schüttelte sie und sie zerknüllte ein Taschentuch in ihren Händen. Valerie Mikulaschek bekannte sich, von heftigem Schluchzen geschüttelt, für schuldig. Als sie zum Verhör aufgerufen wurde, bestätigte sie ihr Schuldbekenntnis noch einmal, wieder unter krampfhaftem Schluchzen. Das Weinen der Dame wurde übrigens immer stärker, wenn es um sie selbst ging, nicht wenn es um ihren toten Sohn ging. Valerie schildert den Streit mit ihrem Mann am Tattag. Und dann kam es heraus, den Entschluss, das Kind zu töten, fasste sie erst, als sie alleine war. Der Vorsitzende zeigte Valerie den Radiodraht und fragte sie direkt, ob sie das Kind damit erwürgt hat. Ihre Antwort war erschütternd. Schluchzend sagt sie wieder ja. Daraufhin gab sie auch noch an, dass der ganze Vorgang des Ermordens 10 Minuten lang dauerte und sich das Kind unter der Schlinge wand. Genauso eindringlich war ihre Beschreibung, wie sie das Kind nach der Tötung auf Lebenszeichen überprüfte. Ich habe gehorcht, ob das Herzerl noch schlägt. Auf die Frage, ob sie sich vom Kind zuerst noch verabschiedet hatte, brach sie laut aufweinend hervor, ja, mit einem Kuss. Nur um dann gleich wieder zu antworten auf die Frage, was sie danach gemacht hatte, na, ich habe das Kind zerteilt. Und sie bestätigte, dass sie dafür das Küchenmesser benutzt hatte. Danach reinigte Valerie die Küche, fuhr ins Dorotheum, löste Geld aus, kaufte sich davon Strümpfe und ließ sich in aller Seelenruhe die Haare ondulieren, wie es heißt. Danach hat sie die Leichenteile verpackt und abtransportiert. Einer Nachbarin, der sie zufällig begegnet, da bleibt sie noch stehen und fragt sie, ob sie eh gut aussieht mit ihrer neuen Frisur. Die Gerichtsärzte kamen zu einem klaren Ergebnis. Bei Valerie Mikulaschek war nicht die geringste Spur einer krankhaften Störung ihrer Geistestätigkeit feststellbar. Sie habe die Tat mit eiserner Folgerichtigkeit ausgeführt, was immer das heißt. Das widerlegte eine mögliche Verteidigungsstrategie und präsentierte die Angeklagte als voll verantwortlich für ihre Taten, was die Grausamkeit des Ganzen nur noch weiter unterstreicht. Ja, und ihrem Verteidiger blieb nichts anderes übrig, als dem Ganzen zuzuhören und am Schluss zu sagen, ja, ich bitte das Gericht um Milde für meine Mandantin. Das war aber schon das Einzige, was er machen konnte. Auch warum es in der Hütte so verheerend aussah, da hat die Valerie eine Rechtfertigung gehabt. Mich hat es nie besonders gefreut, die Wohnung in Ordnung zu halten. Mein Mann ist deshalb unzufrieden und missmutig geworden und hat mich deshalb oft beschimpft und geschlagen. Ich habe mich aber trotzdem nicht gebessert. Dass die Mikulaschek es mit körperlicher Arbeit nicht so hatte, beweisen auch andere Aussagen. Sie erklärte nämlich in ihrem Geständnis und vor dem Gericht mehrfach, dass es ganz schön viel Arbeit war, den Kopf des kleinen Toni von seinem Körper zu trennen. Na wirklich. Ich hätte ja einen anderen Vorschlag zur Vermeidung solcher ungebührlicher Anstrengungen. Wie wär's, einfach keine Kinder zu enthaupten? Valerie Mikulaschek wird nach nur 15-minütiger Beratung der Schöffen schuldig gesprochen. Sie wird zu 15 Jahren schwer am Kerker, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich und dunkelhaft am 30. November jeden Jahres verurteilt. Anton Mikulaschek saß nicht auf der Anklagebank. Er wurde nicht einmal angeklagt und durfte nach dem Geständnis seiner Frau gehen, obwohl er nachweislich das Kind mehrfach geschlagen hat. Er musste nicht einmal als Zeuge vor Gericht erscheinen. Er ließ sich von seiner Frau scheiden und änderte seinen Namen. Damit endet die Geschichte aber noch nicht. Valerie tritt ihre Kerkerstrafe in der Weiberstrafanstalt Wiener Neudorf an. Dort gesteht sie nach einem Jahr in Haft auch den Mord an ihrer Tochter Valerie. Und zwar erzählt sie das Mithäftlingen. Ihr erinnert euch, das Kind war nach nur 5 Tagen gestorben und Valerie hatte die Leiche in der Kohlekiste versteckt, wo sie von der Hebamme gefunden wurde. Der Prozess wurde wieder aufgenommen, aber Valerie konnte letztendlich nichts nachgewiesen werden. Das Ende der Kindsmörderin. Valerie saß weiterhin in der Weiberstrafanstalt ein, bis die Nazis die Macht übernahmen. Valerie wurde in die berüchtigte Strafanstalt Eichach in Oberbayern überstellt. Valentin Hauser schreibt: In diesem riesigen, halbdunklen Frauenzuchthaus, wo sich Zelle an Zelle reihte, gab es etwa 2000 weibliche Strafgefangene, die jeden Morgen auf Knien rutschend die Holzfußböden blank polieren mussten. Klosett gab es keines, nur einen Kübel, der jeden Tag mehrmals von den Insassinnen in einer weit entfernten Spülstelle entleert werden musste. Zu essen gab es größtenteils nur Brot und Wasser. Die Gefangenen waren von frühmorgens bis zur Abenddämmerung im Arbeitseinsatz und körperliche Züchtigungen standen an der Tagesordnung. Die Ironie des Schicksals ließ somit der Knabenmörderin dieselbe schlechte Behandlung zuteil werden, die sie ihrem kleinen Toni zugemutet hatte. Zu Beginn des Jahres 1941 erkrankte Valerie Mikulaschek an einer schweren Lungentuberkulose und erhielt gemäß der gesetzlichen Gnadenanordnung mehrmals befristeten Strafaufschub. Ihre 15-jährige Gefängnisstrafe hätte am 6. Dezember 1945 geendet, doch Valerie Mikulaschek verstarb am 14. Februar 1943 im 36. Lebensjahr nach etwas mehr als 10 Jahren Kerkerhaft an den Folgen ihrer Lungenkrankheit. Ja, wir sind uns vermutlich alle einig, dass sich der diesbezügliche Verlust in engen Grenzen hält. Klugschiss zum Schluss. Kindsmord. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir schon so einen heiteren Fall besprechen, können wir uns gleich auch noch mit dem Thema Kindsmord auseinandersetzen. Der Infantizid ist in Österreich weiter verbreitet, als man denkt. Generell galt Österreich neben Finnland bis vor wenigen Jahren als jenes Land mit den meisten Kindstötungen in der westlichen Welt. Oder wie man bei uns sagt, Hauptsache besser als die Deutschen. Wichtigster Faktor in 28 untersuchten Fällen von Neonatiziden, also der Tötung des Kindes in den ersten 24 Stunden nach der Geburt, ist die Negierung. Die Frau kann aufgrund verschiedener Traumata und einer Persönlichkeitsstörung oder einer Persönlichkeitsstörung die Schwangerschaft nicht wahrhaben, also negiert sie. Und ihr soziales Umfeld hat, unabhängig von der Lebenssituation, häufig keine Kenntnis der Schwangerschaft. Eine Auseinandersetzung mit der ungewollten Schwangerschaft findet nicht statt. Andere Faktoren wie Alter der Frau, Gesamtzahl der Kinder, Lebenssituation sowie Ausbildungsstand scheinen keine so große Rolle zu spielen wie bisher angenommen. Das geht aus einer Studie der MedUni Wien hervor. Auch das Wort Schwangerschaft wird gar nicht erst benutzt. Die Frau erklärt bei Nachfragen die Gewichtszunahme durch zu viel Essen, Blähungen oder andere Gründe, wodurch also eine Art Uminterpretation der Symptome stattfindet. Die Frauen sind selbst von dieser Geburt dann überrascht und die erfolgt meistens unassistiert und heimlich, was natürlich schon mal ein riesiges Risiko für die Gebärende und das Kind in sich beträgt. Naja, und das Neugeborene wird später auch nicht versorgt und wahrscheinlich aktiv getötet, da es in dieser Situation zu Panik und dissoziativen Zuständen bei der Gebärenden kommen kann. Aber immerhin ist in Österreich die Zahl von Neugeborenen-Tötungen stark rückläufig, waren zwischen 1991 und 2001 noch rund 7 von 100.000 Neugeborenen betroffen, so sind es heutzutage nur mehr 3 Kinder pro Jahr. Österreich liegt damit inzwischen im europäischen Mittelfeld. Die skandinavischen Länder haben jedoch deutlich niedrigere Zahlen, ja, was eben auch in dieser Studie nachzulesen ist. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die Einführung der anonymen Geburt in Österreich. Die gibt es seit dem Jahr 2002. Claudia Klier von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde schreibt, die anonyme Geburt und Schwangerschaftsbegleitung ist ein sehr effektives Mittel, um diesen Frauen in ihrer schwierigen Situation zu helfen und sie vor, während und nach der Geburt medizinisch und psychosozial zu betreuen. Die anonyme Geburt ist an allen Abteilungen für Geburtshilfe in Österreich und in einigen anderen europäischen Staaten möglich. So, okay, ich gebe es zu. Diese Folge war jetzt wirklich dunkel und wenig heiter. Deshalb bringe ich euch jetzt noch was zur Aufheiterung. Ausnahmsweise mal eine gute Nachricht aus meiner Lieblingsstadt St. Pölten. Die Nönn schreibt: Zu einer sehr flauschigen Tierrettung rückte die Feuerwehr St. Pölten aus. Bei einem Spaziergang durch die Porschestraße im Süden der Landeshauptstadt, oh, da habe ich mal gearbeitet, oh, oh, Entschuldigung, jetzt kriege ich Trauma. Bei einem Spaziergang durch die Porschestraße im Süden der Landeshauptstadt war eine Entenfamilie auseinandergerissen worden. Plötzlich waren nur noch 2 Küken hinter der Entenmutter, denn die übrigen 6 waren durch das Einlaufgitter des Kanals in den Schacht gefallen. Von dort konnten sie sich nicht mehr selber befreien. Die aufgeregte Entenmama reagierte allerdings schlau und machte Passanten auf den Notfall aufmerksam. Die menschlichen Helfer verständigten schließlich per Notruf die Feuerwehr. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt rückten schnell aus. Unter den wachsamen Augen der Entenmutter konnten sie den abtrünnigen Nachwuchs aus der misslichen Lage befreien. Wieder glücklich vereint, ging es für die Entenfamilie danach in einer Tiertransportbox ins Grüne an der nahen Traisen. Nach dem aufregenden Ausflug geleitete die Entenmama ihre Küken wieder ins frische Nass, nicht ohne sich für die Hilfe noch einmal schnatternd zu bedanken. Ach, das ist doch nett, oder? Ja, und das war sie, die vermutlich 92. Folge von Mörderisches Österreich. Warum vermutlich? Weil ich nicht zählen kann. Hey, und 92 ist echt viel, so viele Finger und Zehen. So viele Finger und Zehen habe ich gar nicht. Egal, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter und Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne diese extrem lästige Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Da könnt ihr dann einfach auf Steady auf die Post klicken und da steht irgendwo super geheime Extra-Folge und dann ist das freigeschaltet für euch, also dann könnt ihr das anhören. Braucht ihr nur im Post auf den Play-Button klicken und dann hört ihr die Folge. Krasse Technologie, sage ich euch. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es ganz, ganz viele Abformungen von abgetrennten Kinderköpfen. Sorry, ist er so. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen weiteren Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Das wäre wirklich wichtig in der aktuellen Situation. Vielen Dank an Thomas, Heinrich, Johannes, Jessica, Magdalena, Benny, Martina, Sandra, Christoph, Kathi, Katrin, Martin und Christoph für eure grandiose und wirklich sehr, sehr großzügige Unterstützung. Ihr seid alle ein Wahnsinn und dafür verantwortlich, dass hier die Lichter nicht ausgehen. Ich habe es in der vorigen Folge schon mal erwähnt, ich sage es jetzt nochmal, seid mir bitte nicht böse, wenn euer Name nicht gleich in der nächsten Folge bei den Danksagungen auftaucht. Ich produziere aktuell immer so ein bisschen vor, damit ich nachher mehr Zeit habe, eben um so Dinge wie den Live-Podcast vorzubereiten und die 100. Folge, ja, die droht uns ja auch schließlich bald, ja, es ist alles ein bisschen Arbeit. Also aktuell bin ich mit den Folgen immer so 3 bis 4 Wochen schon im Voraus, also bitte nicht böse sein, wenn es ein bisschen dauert. Ja, wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, tun. Am liebsten nehme ich natürlich 5 Sterne. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem könnt ihr mir natürlich ein E-Mail schicken an mösterreichpodcast@gmail.com. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Also eigentlich nicht, es gibt nur Podcasts, es ist kein Videomaterial dabei. Ja, und wenn ihr von diesem Mord und Totschlag auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Also HI-Tech Rufzeichen geschrieben, ist ein bisschen schwer zu finden. Wir fanden den Namen unheimlich lustig und sind nachher drauf gekommen, dass das suchalgorithmusmäßig ein bisschen ein Scheiß ist. Aber jetzt haben wir den Salat. Na, was soll's. Das ist ein neues Podcast-Projekt von mir, meinem Kollegen Alex und von meinem Kollegen Alex und mir natürlich Peter, reiß dich zusammen. Da besprechen wir einmal in der Woche die Technologie-News leicht und verständlich. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und eben, wie gesagt, leicht verständlich. Aber auch die Nerds unter euch kommen sicher noch auf eure. Die lernen sicher was Neues. Nein, die kommen auf ihre Kosten. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ach Gott, heute wieder mal das Reden. Allein schon der Name Mikulaschek, das hat mich komplett fertig gemacht. Mikulaschek, bringst du da nicht raus, ne? Egal, Hightech gibt's überall, wo ihr die besten Podcasts findet. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten, also gute Podcasts hören könnt und diesen Mörder-Joke. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Ja, auch die, die auf YouTube fehlen. Warum die auf YouTube fehlen? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir wirklich leid. Naja, außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter MOE Podcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen und coole Katzenfotos von meinem Kater zu Berkel. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich normalerweise bringe jetzt immer so einen Schlussgag mit, man soll nicht das tun, was die Täter gemacht haben. Das wäre jetzt in dem Fall, entsorgt nicht eure Kinder stückchenweise im Eisenbahntunnel. Oh, das ist sogar mir zu unpassend. Bleibt einfach brav. Bussi und Baba.